Ja, ich darf Sie auch alle herzlich grüßen und bin vor allem auch sehr dankbar, dass wir auch heute hier in diesen Räumlichkeiten der Arche hier in Hannover die Möglichkeit haben, auch miteinander das Wort zu betrachten. Ich bin ja in Begleitung von einem lieben Bruder aus unserer Gemeinde in der Schweiz. Die Zionshalle in Dübendorf ist ja in der Nähe von Zürich und ein Bruder aus unserer Gemeinde, der begleitet mich jetzt hier auf dieser Reise durch Deutschland. Das ist der Thomas Roth und er steht euch auch gerne nachher auch am Büchertisch zur Verfügung. Wir haben ja ein bisschen was an Literatur mitgebracht. Von mir aus gesehen jetzt, also dann ganz links, das ist alles gratis, was Sie da finden, hauptsächlich unsere Zeitschriften, auch einige Traktate und rechts davon auch noch einige Bücher, die dann käuflich zu erwerben wären. Und auf der Rückseite, also immer der Preis auch, sollte zumindest immer der Preis auch ausgezeichnet sein und einiges ist auch entsprechend im Preis reduziert. Einfach mal gucken, vielleicht ist auch noch ein Schnäppchen dabei und wie gesagt, Thomas Roth steht euch dann gerne zur Verfügung. Gut, dann will ich jetzt auch gar nicht viele Worte verlieren, sondern wir haben es gehört, in der heutigen Botschaft, da geht es ja um das tausendjährige Reich. Und ich muss vorweg sagen, dass diese Botschaft dahingehend, sind schließlich 1000 Jahre, ne, die wir da behandeln, dahingehend die Botschaft auch etwas länger dauern könnte. Was aber zugleich ja auch den großen Vorteil hat, dass Sie etwas länger schlafen können. Aber legen wir los und fragen wir uns ja, was es eben mit diesem in der Bibel genannten tausendjährigen Friedensreich oder auch Millennium genannt auf sich hat. Ja, wann beginnt es? Wann endet es? Wer wird in diesem Reich leben? Und so weiter und so fort. Versuchen wir, einige dieser Fragen zu beantworten, jedoch in der gebotenen Bescheidenheit, dass wir gleichwohl unterschiedliche Erkenntnisse haben können, höchstwahrscheinlich vielleicht sogar haben werden, die uns im Wesentlichen, ja, im Blick auf unseren großartigen Gott und Herrn, aber nicht trennen sollten. Ist unsere Erkenntnis doch ohnehin nur Stückwerk? Naja, und wer Recht hat, das werden wir ja erst sehen, wenn es soweit ist. Und wenn es soweit ist, wird sich niemand auf seine richtige Erkenntnis etwas einbilden und niemand wegen seiner falschen Erkenntnis schämen müssen, wenn es denn in der gebotenen Ehrfurcht vor Gott verkündigt und gelehrt wurde. Fragen wir uns zunächst, wo in der Bibel das tausendjährige Reich überhaupt Erwähnung findet. Und in dem Sinne, also ich sage jetzt mal buchstäblich, kommt es lediglich in Offenbarung Kapitel 20 vor. Und da lesen wir die Verse 1 bis 3. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Und ich muss auch hier vorweg schicken, nicht nur, dass die Botschaft vielleicht etwas länger gehen wird, sondern wir werden es auch mit sehr, sehr, sehr vielen Bibelstellen heute zu tun haben. Es ist eine kleine Herausforderung, insbesondere für die, die alles auswendig lernen oder auch diejenigen, die aufschlagen in der Bibel oder sich Notizen machen. Wie gesagt, einige Bibelstellen werden da heute Abend auf Sie zukommen. Also, zu Beginn Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. So, diese wie auch die unmittelbar darauf folgenden Verse sind also jetzt die Basis für die Lehre über das tausendjährige Reich. Wobei sich die Frage stellt, ja, ob nicht auch schon die Propheten des Alten Bundes über das tausendjährige Reich prophezeit haben. Und die Antwort lautet, doch, oh ja. Und das nicht zu knapp. Aber ohne, dass jetzt dort ausdrücklich von 1000 Jahren die Rede ist. Die Propheten des Alten Bundes, die haben ja die endzeitlichen Ereignisse oftmals zusammenhängend geschildert, ohne jetzt zwischen dem ersten Kommen des Erlösers und seinem zweiten Kommen zu unterscheiden. Denken wir zum Beispiel, einfach nur mal so ein Beispiel, an Jesaja Kapitel 9, wo in Vers 5 die Geburt des Herrn Jesus angekündigt wird mit den Worten: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Hat sich diese Verheißung erfüllt? Ja. Ja und Amen, ne? Die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. So, und übergangslos, ohne Komma, ohne Strich, ohne Punkt, übergangslos wird dann auch sein zweites Kommen prophezeit mit den Worten, wie gesagt, im gleichen Atemzug: Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Hat sich das erfüllt? Nein, noch nicht. Ja? Für Jesaja, das eine, wie gesagt, hat sich erfüllt, das andere aber eben noch nicht. Aber für Jesaja war das in dieser Vision, war das in dieser Verheißung praktisch eins. Ohne der Verwerfung des Messias sowie der über 2000-jährigen Zeitspanne jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Erlösers, dem Einschub der Gemeinde und all die Ereignisse, die seinem zweiten Kommen vorangehen werden. Und so verhält es sich eben auch in Bezug auf das messianische Königreich, sprich dem Millennium, jetzt im Gegensatz zur neuen Erde und neuen Himmel oder auch den Ereignissen, die ins tausendjährige Reich hineinführen. Aber dank der Chronologie aus der Offenbarung sehen wir, dass das tausendjährige Reich eine eigenständige Epoche im Heilshandeln Gottes ist, und eben nicht mit dem neuen Himmel und der neuen Erde verwechselt werden darf. Aber durch die Offenbarung haben wir jetzt praktisch so etwas wie den Schlüssel, um jetzt auch die Aussagen der alttestamentlichen Propheten ein- und zuordnen zu können. Und interessant ist, dass diese 1000 Jahre 6-mal in diesem doch relativ kurzen Abschnitt aus Offenbarung Kapitel 20 genannt werden, was ein starkes Indiz dafür ist, dass es sich hier nicht um eine Symbolik handelt, sondern um buchstäblich 1000 Jahre. 6-mal wird es ausdrücklich erwähnt. 1000 Jahre, 1000 Jahre, 1000 Jahre, wobei wir uns über plus minus 5 Jahre nicht streiten müssen. Wird der Herr Jesus auf Erden herrschen, bevor Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. So wie es dann in Offenbarung Kapitel 21 Vers 1 lautet, Offenbarung Kapitel 21 Vers 1: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. So, und nur mal nebenbei bemerkt, das gehört jetzt nicht zwingend zum Thema, aber ob es sich bei diesem Meer, das nicht mehr sein wird, jetzt um die Nordsee handelt, ja, oder um den Ozean schlechthin oder um das Völkermeer oder einer Umschreibung für das Böse, denken wir dabei an das Tier, ne, das aus dem Meer aufsteigt, ist letztendlich zwar nicht uninteressant, aber auch nicht wirklich entscheidend. Letztendlich werden wir auf der neuen Erde ohnehin nichts vermissen. Weder Berge noch Ozeane, auch den Fußball nicht. Nichts, absolut gar nichts. So heißt es in Jesaja Kapitel 65 Vers 17. Jesaja Kapitel 65 Vers 17, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen, ja, ob es zukünftig noch Berge geben wird und den Ozean und dieses und jenes, ist doch egal. Jesaja 65 Vers 17, Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und so, und jetzt kommt's. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken. Und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. So, das betrifft ja jetzt die Neuschöpfung, ne? Neuer Himmel, neue Erde. Aber auch bereits mit Beginn des tausendjährigen Reiches, was sich ja noch hier auf dieser alten Erde abspielen wird, bereits mit Beginn des tausendjährigen Reiches werden wir es mit klimatischen und topografischen Veränderungen zu tun haben, da die zuvor über die Erde hereinbrechenden Gerichte während der Trübsal, ja, die ganze Erde samt dem dazugehörigen Himmel regelrecht durcheinander wirbeln werden. Da müsst ihr doch nur mal die Offenbarung lesen, ja? Also wenn wir da das zur Kenntnis nehmen, was da noch auf diese Erde zukommt, ja, das spricht ja Bände. Und so heißt es zum Beispiel auch in Jesaja, Kapitel 13, Vers 13. Jesaja, Kapitel 13, Vers 13. Darum werde ich den Himmel erzittern lassen. So, und wenn Gott sagt, er wird den Himmel erzittern lassen, dann glaub mir, dann wird das kein Gewitter sein. Ja? Das wird mehr als ein Gewitter sein. Gott spricht, er wird den Himmel erzittern lassen und die Erde wird aufbeben von ihrer Stelle beim Grimm des Herrn. Jesaja Kapitel 13, Vers 13. Das wird sich ereignen während der großen Trübsal. Ja, wir können sogar von einer Kontinentalverschiebung ausgehen und von Dingen, von denen selbst der Weltklimarat mit seinen Weltuntergangsszenarien keine Ahnung hat. Aber machen wir weiter hier im Text. Indem wir uns fragen, ja, was bis anhin, also bis zum Anbruch des tausendjährigen Reiches geschah. Und wenn ich jetzt in der Vergangenheitsform spreche, so tue ich dies aus Sicht des Millenniums, aber aus der heutigen Sicht ist das natürlich noch etwas Zukünftiges. Und wollten wir uns jetzt wirklich in aller Ausführlichkeit der Thematik des tausendjährigen Reiches und all dem, was dazu hinführt, widmen, dann könnte es sein, dass wir bereits entrückt sind, bevor ich zum Amen komme. Also werde ich versuchen, mich auf das Wesentliche zu beschränken. Und mir geht es ja in erster Linie um das Millennium, so dass ich nicht näher auf die zuvor stattfindenden Ereignisse wie die Entrückung, dem Antichristen, der Trübsal, dem Glaubensabfall, Hamageddon, Gog und Magog und all diesen Dingen eingehen werde. Aber all das wird ja dem tausendjährigen Reich vorangehen. Und so endet Kapitel 19 der Offenbarung mit der Schlacht von Hamageddon und der sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus hier auf Erden. Und damit endet auch die siebenjährige Trübsalzeit, in welcher der Antichrist und die satanisch-dämonischen Kräfte wüteten. Und nachdem der Antichrist besiegt und in den Feuersee geworfen wird, wird auch der große Verführer, Durcheinanderbringer, Verleumder und Lügner, auch Satan genannt, gebunden und weggesperrt werden. Das heißt, das leibhaftige Böse wird praktisch seiner Kraft beraubt und zumindest mal vorübergehend außer Gefecht gesetzt. Und damit beginnt eben das tausendjährige Reich, auch Millennium genannt. Wir hatten es zu Beginn gelesen, Offenbarung Kapitel 20. Ich lese nochmal Vers 2. Und ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. Der Teufel und die ihm zugehörigen Dämonen werden im Millennium also nicht anwesend sein, sondern für 1000 Jahre weggesperrt. Und somit ist das Böse zunächst einmal ruhig gestellt, ja, damit Satan das weggenommen ist, was die Menschen bis anhin von Gott fernhielt. Und es kann die Zeit beginnen, die in Jesaja Kapitel 2, Vers 4 wie folgt beschrieben wird. Jesaja Kapitel 2, Vers 4. Jesaja Kapitel 2, Vers 4. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen. so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Und dieses Symbol der Schwerter, ne, die zu Pflugscharen werden, steht ja auch als Bronzefigur im Garten des UN-Hauptquartiers. Und tatsächlich ist ja in allen Völkern irgendwo diese Sehnsucht nach einem ewigen Friedensreich und einem Paradies auf Erden präsent. Und nicht umsonst löst eine Friedensmission die andere ab, ne? Und ein Friedensgipfel jagt den anderen. Die einen wollen Frieden schaffen mit Waffen und die anderen ohne Waffen. Und dabei schlagen sie sich gegenseitig die Köpfe ein. Frieden allerortens, notfalls mit Gewalt. Aber alle Versuche sind nicht nur gescheitert, sondern haben oftmals sogar genau das Gegenteil bewirkt. Die Kommunisten beispielsweise, die für eine klassenlose und gerechte Gesellschaft kämpfen, in der alle gleich sind, und zwar alle gleich arm und gleich unterdrückt. Die haben ein Himmelreich auf Erden errichten wollen und zur Erreichung ihres hehren Zieles zig Millionen Menschen umgebracht, sowie unzählige weitere weggesperrt und unterdrückt. Auf der anderen Seite, ne, hat man hier insbesondere in Deutschland von einem tausendjährigen Reich geschwafelt und zugleich die Endlösung der Juden beschlossen und ebenfalls für bestialische Taten gesorgt. Das ist das Ergebnis, wenn man Frieden schaffen will ohne Gott. Wenn man für Sicherheit sorgen will ohne Jesus und wenn man für Freiheit kämpft ohne Gottesfurcht. Das Problem war und ist die Sünde, ohne deren Beseitigung kein Frieden möglich ist. Und daran ändern auch die militantesten Pazifisten nichts, da diese nämlich selber Sünder sind. Eine Welt der Harmonie, eine Welt des Friedens kann es erst geben, wenn das Böse ruhig gestellt ist. Ja, und wer ist das Böse? Satan. Und folglich muss dieser gebunden werden, damit das tausendjährige Friedensreich beginnen kann. Ja, und wer ist gekommen, um dem Teufel die Macht zu nehmen? Unser Herr Jesus Christus. Und so lautet es beispielsweise im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8. Der Sohn Gottes ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. In Christus ist uns der Friede verheißen und durch Jesus wird der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Und somit ist klar, das liegt auf der Hand, dass auch im tausendjährigen Reich Jesus Christus im Mittelpunkt stehen wird. So wie es auch in Vers 4 hier aus Offenbarung Kapitel 20 ersichtlich wird. Lesen wir es. Offenbarung Kapitel 20, die ersten drei Verse hatten wir gelesen. Nehmen wir Vers 4 hinzu. Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Auch hier wieder, ne, die Benennung der 1000 Jahre. Und wenn hier geschrieben steht, und sie herrschten mit dem Christus, ja, dann fragen wir uns, wer ist der hauptsächliche Regent im tausendjährigen Reich? Jesus Christus. Bei seinem ersten Kommen, da kam er noch in Niedrigkeit, ja, als kleines Kind, in Windeln gewickelt, hilflos, menschlich gesprochen, ja. Er kam als Diener, er kam als Knecht, er kam als derjenige, der sein Leben freiwillig dahingab, damit der Mensch Erlösung findet. Bei seinem zweiten Kommen jedoch ist er der König, der Herrscher und der Richter. Das ist die Wiederkunft des Herrn Jesus in Kraft und Herrlichkeit. Ja, und dann ist hier in unserem Text von Mitregenten die Rede. Und das sind die Märtyrer aus der Trübsal, die aufgrund ihres Glaubens und der Ablehnung des antichristlichen Mahlzeichens und dem ganzen System, das dahinter steckt, getötet werden. Ja, und in diesem Zusammenhang fragen wir uns ja, wer überhaupt im tausendjährigen Reich leben bzw. dort hineinkommen wird. Und da haben wir zunächst einmal alle, die der Herr Jesus mit sich führen wird. Und das werden alle Gläubigen sein, die in und durch Jesus Christus geistliche Heilung und somit eine Wiedergeburt erfahren. Das sind die Gläubigen des alten Bundes genauso wie die Gläubigen des neuen Bundes, die mit Beginn des tausendjährigen Reiches ihren Auferstehungsleib erhalten und mit ihren verherrlichten Körpern schlicht und ergreifend da sein werden, wo der Herr Jesus ist. Und darunter fallen natürlich auch die Apostel des Herrn Jesus, denen darüber hinaus auch noch eine besondere Rolle im tausendjährigen Reich zugedacht ist. Lesen wir jetzt nicht, aber das könnt ihr nachlesen in Matthäus Kapitel 19, Vers 28. Ja, und nebst den Gläubigen in Christus werden eben die Märtyrer aus der großen Trübsal, wie wir es eben in der Offenbarung gelesen haben, mit und in ihren verherrlichten Körpern ins Millennium einziehen. Ja, und eine weitere Gruppe, die ins tausendjährige Reich wird einziehen dürfen, ist der Überrest Israels. Der Überrest Israels, der aus Gottes Gnaden die Trübsal überleben wird, um in die verheißene Sabbatruhe geführt zu werden. Ne, das steht ja noch aus, so wie es auch im Hebräerbrief geschrieben steht. Ne? Die verheißene Sabbatruhe für das Volk Israel steht ja noch aus, hat sich noch nicht ereignet. Das wird sich im tausendjährigen Reich erfüllen. Und so dient die große Trübsal, die ja dem Millennium unmittelbar vorangeht, ja nicht nur als Gericht. Als Gericht für die Nationen, aber auch als Gericht für Israel, aber eben nicht nur als Gericht, sondern eben auch als Läuterung, ja, um die Juden zur Umkehr zu bewegen. Ganz nach Sacharja, Kapitel 13, Vers 9. Sacharja, Kapitel 13, Vers 9. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, das wird während der Trübsal geschehen, ja. Läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der, das heißt der übrig gebliebene dritte Teil, der geläutert wurde, ja, der wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er ist mein Volk, der Überrest Israels, ja, und er wird sagen, der Herr ist mein Volk. Noch wichtiger als die Rückkehr Israels in das Land ihrer Väter ist schließlich die Rückkehr zu dem Gott ihrer Väter, welches sich am Ende der großen Drangsal für den Überrest Israels ereignen wird. So wie es auch in Micha Kapitel 7 Vers 18 lautet. Micha Kapitel 7 Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Rest seines Erbteils? Das ist dieser dritte Teil, von dem auch Sacharja spricht. Dem Rest seines Erbteils. Und das ist der Moment, wo eben diese Totengebeine, ne, von der Hesekiel spricht, so in Kapitel 37, die Totengebeine nicht nur mit Fleisch, sondern eben auch mit Geist erfüllt werden. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Denn wenn wir über das Millennium sprechen, dann müssen wir beachten, dass es dabei in erster Linie wieder um Israel geht. So heißt es zum Beispiel in Micha Kapitel 4, Vers 7. Micha Kapitel 4, Vers 7. Und ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen. Immer wieder ist bei diesen Prophezeiungen von einem Überrest Israels die Rede. Ja? Ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus dem, was weit entfernt war, ein starkes Volk. Und der Herr wird über sie als König herrschen. Und wo? Auf dem Berg Zion. Von nun an bis in Ewigkeit. Das heißt, bei seiner triumphalen Rückkehr zur Erde wird der Herr Jesus in Zion, sprich in Jerusalem erscheinen, wo er diesmal von seinem frisch bekehrten Volk, dem Überrest Israels, königlich empfangen werden wird. Ja, das bekehrte Israel wird daraufhin im tausendjährigen Reich ja praktisch der Ausgangsort der Gotteserkenntnis sein und somit seiner Berufung endlich gerecht werden, ein Licht für alle Nationen zu sein. So wie es in Jesaja Kapitel 2, Vers 3 geschrieben steht. Jesaja Kapitel 2, Vers 3. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Die Missionsstation, von der aus die Menschen mit dem wahren Evangelium erreicht werden, ist das Zion in Jerusalem. Und große Scharen von Menschen werden alljährlich nach Jerusalem kommen, um dort von Gott zu hören. Heiden werden am Aus- und Aufbau Jerusalems, welches ja während der Trübsalzeit zerstört wurde, mitarbeiten und die Nationen, unter denen die Juden bis anhin zu leiden hatten, werden sich für das an Israel zugefügte Unrecht entschuldigen. So steht es geschrieben in Jesaja Kapitel 60. Jesaja Kapitel 60. Zunächst einmal Vers 10, Jesaja Kapitel 60, Vers 10. Und die Söhne der Fremde, sprich die Nationen, die Völker, werden deine Mauern bauen. Und hier geht es um Jerusalem. Ne? Nochmals, die Söhne der Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige dich bedienen. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Huld habe ich mich über dich erbarmt. Und dann Vers 14, hier aus Jesaja Kapitel 60, Vers 14. Und gebeugt werden zu dir kommen die Söhne deiner Unterdrücker. Und alle, die dich geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fußsohlen. Und sie werden dich nennen Stadt des Herrn, Zion des heiligen Israels. Gott wird sich in und an Israel vor den Augen der ganzen Welt verherrlichen. Jeremia, Kapitel 33, Vers 9. Jeremia, Kapitel 33, Vers 9. Und Jerusalem soll mir zum Freudennamen sein, zum Ruhm und zum Schmuck bei allen Nationen der Erde, die all das Gute hören, das ich ihnen tue. Und Hesekiel, Kapitel 36, Vers 23, Hesekiel, Kapitel 36, Vers 23. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen, also vor den Augen der ganzen Welt, an euch, sprich an Israel, als heilig erweise. Und in Zephania Kapitel 3 steht noch Folgendes. Zephania Kapitel 3, die Verse 19 und 20. Zephania Kapitel 3, Vers 19, Vers 20. Ich werde sie zum Lobpreis und zum Namen machen in jedem Land ihrer Schande. Ich werde euch herbeiholen und sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lobpreis machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Was ist das für eine Verheißung? Und was ist das für ein Finale? Und erscheint gegenwärtig Israel auch vielen Völkern als Fluch, als Laststein, als Splitter und als Dorn, den man am liebsten loswerden möchte. So wird Israel im tausendjährigen Reich ein Segen für alle Völker auf Erden sein. In Jeremia Kapitel 31, Vers 7 wird Israel ja sogar das Haupt aller Völker genannt. Das müsste man mal vor der UN-Vollversammlung sagen. Das Haupt aller Völker. Nicht die USA, nicht Russland, nicht China. Israel. Jeremia Kapitel 31, Vers 7. Ganz Israel wird im tausendjährigen Reich zu einem gesunden Land werden, geistlich wie auch irdisch. Die unfruchtbare Wüste um das Tote Meer herum wird wieder fruchtbar werden und das Tote Meer selbst wieder lebendig, so wie es in Hesekiel Kapitel 47 geschildert wird. Ja, es wird tatsächlich eine heile Welt sein unter der irdisch-himmlischen Regierung des Herrn Jesus und den Seinen. Und das eben nicht nur in Israel und dem Nahen Osten, sondern weltweit. Nach Sacharja Kapitel 14, Vers 9. Sacharja Kapitel 14, Vers 9. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. In erster Linie über Israel, das ist klar, ja, aber eben über die ganze Erde. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Merken wir, im tausendjährigen Reich gibt es praktisch gar keine Konkurrenz. Keinen anderen Gott, keine Religion, keinen, den man nebst den Herrn Jesus, ihm zur Seite stellen könnte oder was auch immer. Nein, der Name des Herrn wird einzig sein im tausendjährigen Reich. Ja, unter der irdischen Führung des Herrn Jesus wird sich zeigen, wie gut es auf der Erde sein kann, wenn man Gott die Regentschaft überlässt und seinen Anweisungen folgt. Es ist nämlich nicht die Demokratie, die den ersehnten Frieden herbeiführt, sondern die Theokratie unter der Führung des einzig wahren und allein existierenden Schöpfergottes, über den die Bibel Zeugnis gibt. Israel wird im tausendjährigen Reich im Übrigen auch seine größte Ausdehnung erreichen und niemand wird sich darüber aufregen. Ganz im Gegenteil, man wird sich sogar über die Ausbreitung Israels freuen. Was der Beweis dafür ist, dass es die UNO nicht mehr geben wird. Und schon Jakob wurde einst verheißen. Lesen wir es in 1. Mose, Kapitel 28, Vers 14. 1. Mose, Kapitel 28, Vers 14. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja, Israel wird auch nicht mehr als Kolonialmacht, oder als Besatzungsmacht verunglimpft werden, sondern man wird sich glücklich preisen über die Anwesenheit Israels. Ganz nach Hesekiel, Kapitel 36, Vers 15. Hesekiel, Kapitel 36, Vers 15. Und ich will dich nicht mehr die Schmähungen der Nationen hören lassen, und das Höhnen der Völker sollst du nicht mehr ertragen müssen. Die Jerusalem-Frage ist ein für alle Mal geklärt und die Aufmerksamkeit aller Völker wird auf Jerusalem und Israel gerichtet sein, aber diesmal nicht in böser Absicht, sondern weil Gottes Gerechtigkeit und der Friede des Herrn Jesus von dort ausgehen werden. Während dem Laubhüttenfest im tausendjährigen Reich wird das Laubhüttenfest gefeiert, jedes Jahr. Und währenddem werden die Nationen Israel ihre Aufwartung machen und in Hesekiel wird ab Kapitel 40 die Rückkehr der sogenannten Schechina, der Anwesenheit Gottes im Tempel beschrieben, was voraussetzt, dass es im Millennium auch wieder einen Tempel geben wird. Die Bundeslade jedoch wird verschollen bleiben. Warum? Weil Jesus selbst anwesend sein wird. Da braucht es keine Bundeslade mehr. So heißt es in Jeremia Kapitel 3, Vers 16. Jeremia Kapitel 3, Vers 16. Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht der Herr, wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn. Und sie wird keinem mehr in den Sinn kommen. Mit anderen Worten, die wird niemand vermissen. Man wird nicht mehr an sie denken, noch sie suchen. Und sie wird auch nicht wieder hergestellt werden. Ja, der Jäger des verlorenen Schatzes kann seine Jagd getrost einstellen. Da die Bundeslade gar kein Schatz mehr ist, sondern nur noch ein Relikt, welches vom eigentlichen Schatz, dem Sohn Gottes, überragt wird. Und ich will es mal so vergleichen, es ist natürlich ein schwaches Beispiel, ja, aber es ist vielleicht so, als wenn ein Mädchen lange, lange, lange Jahre ihre Lieblingspuppe geradezu anhimmelt, aber spätestens dann, wenn sie ihr eigenes Kind in den Armen trägt, keine Sehnsucht mehr nach ihrer Puppe haben wird. Weil jetzt trägt sie einen lebendigen Schatz in ihren Armen, der auch jede noch so schöne und wertvolle Puppe weit in den Schatten stellt. Gehen wir einen Schritt weiter und beleuchten wir ja, was sich im tausendjährigen Reich abspielen und wozu dieses dienen wird. Die Auswirkungen des Sündenfalls und auch die Auswirkungen der Sintflut werden im tausendjährigen Reich praktisch wie ausgesetzt und es kommt auch wieder zu einem vorsintflutlichen Alter. So heißt es in Jesaja Kapitel 65, Vers 20. Jesaja Kapitel 65, Vers 20. Jesaja 65, Vers 20. Und wer es mit aufgeschlagen hat, den darf ich einen kleinen Tipp geben. Lass es aufgeschlagen, weil wir werden nämlich nachher noch einen Vers daraus lesen. Jesaja 65, Vers 20. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird. Und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Ja, der Tod existiert zwar noch, weil die Ewigkeit ja noch nicht angebrochen ist, noch befinden wir uns hier auf der alten, von der Sünde infizierten Erde, aber der Tod wird eher die Ausnahme als die Regel sein. Säuglingssterblichkeiten und auch Fehlgeburten wird es keine mehr geben und der Mensch wird wieder so alt werden wie vor beziehungsweise unmittelbar nach der Sintflut. Dahingehend wird es wohl auch keine Krankheiten mehr geben, wobei man sich fragen darf, woran die Menschen dann sterben. Und die Antwort lautet eben nicht an Impfschäden und Krankenhauskeimen, an Fettleber- und Tobsuchtsanfällen, sondern an der Sünde und dem Willen Gottes. Ähnlich wie einst bei Ananias und Sapphira, über das die Apostelgeschichte in Kapitel 5 berichtet. Die beiden sind kerngesund gestorben. Und warum und woran? Weil sie den Heiligen Geist betrogen haben. Und so heißt es eben in der eben gelesenen Stelle aus Jesaja Kapitel 65, Vers 20, wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Sünde und Abkehr von Gott ist also auch im tausendjährigen Reich noch möglich und ganz offensichtlich auch die Todesursache Nummer 1. Und das betrifft natürlich aber auch nur die, die jetzt nicht schon mit ihren Herrlichkeitsleibern überkleidet sind. Das betrifft also nicht die Gemeinde, sondern diejenigen, die ja im und während dem Millennium geboren wurden. Und während diesen 1000 Jahren werden sehr, 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 sehr viele Menschen geboren werden. Und diese müssen sich auch für Jesus entscheiden. So, und interessant ist zudem, dass es im tausendjährigen Reich ganz offensichtlich auch noch Eigentum geben wird, aber keinen Sozialneid und auch keine Ausbeutung. So heißt es hier in Vers 21 aus Jesaja Kapitel 65. Vers 21. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Und in Micha Kapitel 4 Vers 4 heißt es, Micha Kapitel 4 Vers 4. Jeder Mann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen und niemand wird ihn aufschrecken. Auch das Finanzamt nicht. Es wird auch noch Staaten und Regierungen geben. Und nicht nur die Menschen erfahren Heilung, Frieden und Gerechtigkeit, sondern die ganze Schöpfung. So heißt es zum Beispiel auch im Lieblingsvers für jeden Gärtner, in Jesaja Kapitel 55 Vers 13. Jesaja Kapitel 55 Vers 13. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und Krautjäten, ne, wird uns im tausendjährigen Reich erspart bleiben. Und auch die Tiere werden von der Knechtschaft des Verderbens befreit werden. Wie gesagt, die ganze Schöpfung ist betroffen, ja? Jesaja Kapitel 11, die Verse 6 bis 8. Jesaja Kapitel 11, die Verse 6 bis 8. Jesaja 11, ab Vers 6. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Die Tiere werden nicht mehr aggressiv sein und keine anderen Tiere töten. Das Lamm, es wird ganz unaufgeregt neben dem Löwen liegen und der Geier wird sich über diese entgangene Speise noch nicht einmal ärgern. Ihr Kind wird mit einer Vogelspinne spielen und sie werden sich an diesem Anblick sogar erfreuen. Ja, und das, was für die Tiere gilt, das hat für die Menschheit, für die Menschen natürlich erst recht seine Gültigkeit. Kein Mensch wird sich mehr über den anderen erheben. Das Hauptmerkmal des tausendjährigen Reiches wird der Friede sein. Deswegen sprechen wir ja auch vom tausendjährigen Friedensreich. Ja, selbst im Nahen Osten wird endlich Frieden sein. Und der Friedefürst, der das alles bewirkt, ist nicht irgendein Weltenherrscher, irgendeine Organisation, nicht ein religiöses Oberhaupt und schon gar nicht irgendein Friedensaktivist, sondern niemand anderes als der Herr Jesus Christ. Und diese Prophezeiung offenbart im Übrigen auch die große Verführung, die im Gange ist, wenn die Menschen meinen, Frieden schaffen zu können ohne Gott. Welch ein Irrtum und welch eine teuflische Verführung. Und so heißt es auch in Jeremia, Kapitel 6, Vers 14. Jeremia, Kapitel 6, Vers 14. Sie sagen Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Und in Vers 15 aus Kapitel 8 des Propheten Jeremia, also Jeremia, Kapitel 8, Vers 15, lautet es noch, man hofft auf Frieden und da ist nichts Gutes. Das ist das Ergebnis von Frieden schaffen ohne Gott. Aber kommen wir zurück auf den Frieden im Millennium zu sprechen, wenn Gott in und durch Jesus Christus die Friedensherrschaft übernehmen wird. Und nebst dem Frieden wird die Gerechtigkeit das markante Zeichen des tausendjährigen Reiches sein. Das heißt, weltweit wird es gerecht zugehen. Niemand wird mehr einen Grund zum Protestieren, zum Demonstrieren haben. Flüchtlingsströme sind passé, da es in jedem Land friedlich sein wird und niemand an Hunger, Durst, Vertreibung und Verfolgung zu leiden hat. Und allein das Verhältnis von 7 Jahren antichristlicher Regierungszeit mit all seinen Schrecknissen zu 1000 Jahren Friedensherrschaft in und durch Jesus Christus spricht doch Bände. und offenbart die Größe, Allmacht, Souveränität und herrliche Majestät des einzigartigen und unvergleichlichen Schöpfergottes. Und das, liebe Geschwister, sollte uns zugleich zuversichtlich und getrost in die Zukunft blicken lassen. Oftmals sieht man ja immer nur das Negative, ne? Das Beängstigende, wenn wir an die Apokalypse und der Endzeit denken. Wir denken an Naturkatastrophen und an Verfolgung, an einen Überwachungsstaat, an zunehmender Ungerechtigkeit und dem Glaubensabfall. Aber wir sollten darüber hinaus auf das schauen, was dies alles überdauert und weit mehr ins Gewicht fallen wird. Nämlich die Regentschaft des Herrn Jesus, der allem Bösen und aller Ungerechtigkeit ein Ende setzen wird. Eine 1000 Jahre andauernde Friedensherrschaft, ohne Abtreibungen und ohne Gotteslästerungen, ohne Kriege und ohne Hunger, ohne Organhandel und ohne Ausgrenzung, ohne Faschisten und ohne Antifaschisten, ohne Klimapanik und ohne Denunzianten, ohne Angst und ohne Stress, ohne Prostitution und ohne Rassismus, ohne Heuchler und ohne Kinderschänder. Einfach eine Zeit, eine herrliche Zeit, die wir uns in den kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Zumal es nach diesen 1000 Jahren ja auch noch weitergehen wird, dann jedoch auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Ja, glaubt mir, die letzte Generation, die hier auf Erden leben wird, die wird sich nicht festkleben und Bilder beschmieren, sondern sich einer 1000-jährigen Friedensherrschaft erfreuen dürfen. Und demzufolge sollten Christen nicht angstvoll auf diese endzeitlichen Schreckensszenarien starren, sondern sich auf das Kommen des Herrn Jesus freuen und seine Regentschaft im 1000-jährigen Reich im Blick haben. Freude, Freude, liebe Geschwister, Freude soll unser Leben bestimmen und nicht Furcht, Angst und Panik. Ganz nach Psalm Kapitel 33, Vers 21. Psalm 33, Vers 21, denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Und an anderer Stelle lautet es noch, glücklich ist der Mensch, der auf Gott vertraut. Vertrauen wir seinem heiligen Namen? Auch wenn es um uns herum schneit und stürmt und sich das antichristliche Reich mehr und mehr abzeichnet? Freude und nicht Furcht, zumal wir dem Regierungsstab des Herrn Jesus angehören werden und bereits im Hier und Jetzt das große Vorrecht besitzen, wissen zu dürfen, dass sich Gottes Wort zu 100% erfüllen wird. So wie es in Offenbarung Kapitel 22 geschrieben steht, in den Versen 6 und 7. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 6 und 7. Offenbarung 22, Vers 6, Vers 7. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Glauben wir das? Wir haben es mit einer Gewissheit zu tun. Gottes Wort ist wahrhaftig und gewiss. Und der Herr, der Gott der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Kommen wir zu einem abschließenden Aspekt und der Frage, ja, warum es überhaupt noch dieses Millenniums bedarf? Beziehungsweise warum Gott mit Zerschlagung des antichristlichen Reiches nicht einfach übergangslos das ewige Himmelreich gründet. Nun, auch die letzten Verheißungen Gottes werden sich noch in seinem Sohn Jesus Christus hier auf Erden erfüllen müssen. So beispielsweise die Verheißung seiner Königsherrschaft über sein Volk Israel. Man denke an den Davidbund aus 2. Samuel Kapitel 7. Und wurde Maria, nicht verheißen, dass ihrem Kind der Thron Davids gegeben und er über das Haus Jakobs regieren würde? Wie überhaupt dem Volk Israel viele, viele irdische Verheißungen gegeben wurden. Ohne dem tausendjährigen Reich würden sich all diese Verheißungen ja gar nicht erfüllen und nie erfüllt haben. Und so wird der Herr Jesus genau dort herrschen, wo die Menschen ihn verspottet, belächelt und getötet haben. Und der Herr Jesus wird genau dort machtvoll regieren, wo man ihn abgelehnt, gespuckt und geschlagen hat. Ja, in und während dem tausendjährigen Friedensreich wird der Herr Jesus als machtvoller und gerechter König herrschen, um das zu Ende zu führen, was der himmlische Vater mit ihm begonnen hat. Wie verheißen, werden sich alle Knie vor ihm verbeugen. Philipper Kapitel 2, die Verse 10 und 11. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ja, die Ehre, die man ihm über Jahrhunderte hinweg verwehrt hat, wird ihm im tausendjährigen Reich vollumfänglich zuteil werden. Und dahingehend ist das tausendjährige Reich praktisch wie das Finale, die letzte Stufe zur völligen Wiederherstellung des Reiches Gottes und wie ein Vorhof in den neuen Himmel und der neuen Erde. Und es ist ein Bild für das, was auf Erden möglich gewesen wäre, wenn sowohl Israel als auch die Menschheit im Allgemeinen Ja zu Jesus und seiner Regentschaft gesagt hätten. Im Millennium führt Gott exemplarisch vor, wie gut man unter seiner Regierung leben kann und dass der Teufel schlicht und ergreifend ein Lügner und Verführer ist. Abschließend, man mag es ja fast nicht glauben, aber Satan wird am Ende des tausendjährigen Reiches noch einmal losgelassen. Ja? Und währenddem werden sich tatsächlich noch wieder viele Menschen auch verführen lassen. Und damit, mit Ende des tausendjährigen Reiches und der endgültigen und abschließenden Scheidung der Kinder Gottes von dem Rest der Welt, wird die ganze Schöpfung erneuert, da diese dem Sündenfall unterworfen ist. Die Erde, sie ist ja vollumfänglich von der Sünde besudelt, ja, die Erde ist praktisch entheiligt, so dass es eine komplette Reinigung und Neuschaffung von Himmel und Erde geben wird, ganz nach 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 12 und 13. Und das ist auch die letzte Bibelstelle. 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 12 und 13. Um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Halten wir es fest, dass es noch viele Fragen in Bezug auf das tausendjährige Reich gibt, die auch unterschiedlich beantwortet werden können. Aber was bleibt? Das ist die Tatsache, dass unser treuer Gott und Herr sowohl mit seinem Volk Israel als auch mit seiner Gemeinde wie auch mit der ganzen Schöpfung zum Ziel kommen wird. Und freuen wir uns, liebe Geschwister, freuen wir uns auf die gegenwärtige Zeit der Gnade. Freuen wir uns auf die Auferstehung. Freuen wir uns auf die Gewissheit, dass es keine Verdammnis für die geben wird, die in Christus Jesus sind. Freuen wir uns auf das kommende tausendjährige Reich und der damit einhergehenden Rückführung Israel zu dem Gott ihrer Väter. Und freuen wir uns auf die zukünftige Herrlichkeit im neuen Himmel und der neuen Erde. Und so schließe ich mit Offenbarung Kapitel 22, Vers 20. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wir können uns gerne dazu erheben, bitte. Ja, Herr Jesus Christus, was sollen wir eigentlich noch sagen? Eigentlich fehlen uns die Worte. wenn wir den Heils- und Erlösungsplan sehen, diesen roten Faden in der Heiligen Schrift, den du uns aufgeschlossen hast, dass wir überhaupt dieses Wort Gottes, die Bibel, in den Händen halten dürfen, um darin zu lesen, um darin zu forschen. O Herr, und dass du uns erlöst hast, auch als deine Gemeinde, einfach aus Gnade, ohne eigenes Zutun. Wir können es gar nicht in Worte kleiden, sondern wir können dir einfach nur von Herzen Dank sagen. Von Herzen Dank sagen, dass wir wissen dürfen, dass du mit uns, mit deiner Gemeinde zum Ziel kommst. Aber nicht nur mit uns, sondern auch mit deinem Eigentumsvolk, mit Israel. Und es tut weh, sehen zu müssen, wie viel Leid auf dieses Volk noch wartet. Und so bitten wir dich auch, dass du es schenkst, dass du auch in dieser Gnadenzeit noch manch einem Juden die Augen geöffnet werden, dass sie dich als ihren Herrn und Heiland und Messias erkennen dürfen. Und Herr, schenke auch uns selbst jeden Tag neu die Kraft, die Freude und auch den Mut, auszuharren, auf dich zu blicken und nie zu vergessen, was du für uns getan hast, was du gegenwärtig für uns tust und was du in Zukunft auch für uns tun wirst. O Herr, hab Lob und Dank für deine Güte. Amen.